etwas Schönes, dass wir geliebt sind von Gott. Es tut so gut, das zu hören. Es ist einer da, der uns liebt, trotz allem, was wir da so sind und manchmal tun. Es ist das, was wir uns sehnen, das Mensch, oder ich mich immer nach dieser Agnase, Liebe, die ich manchmal von Menschen nicht überkomme. Aber bei Gott, und es ist so unfassbar, dass es so ist, oder? Es ist doch unfassbar. Kann man fast nicht begreifen. Ich habe euch heute eine ganz spezielle Predigt mitgebracht, eben mit Boni M als Einstieg, schon das war speziell. Und ich möchte den Bibelvers vorne herstellen, eben aus dem 2. Petrusbrief, der ein bisschen in die Richtung geht, um was heute eben geht. Und dort schreibt der Petrus: Umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Da redet die Bibel selber über sich, könnte man sagen. Der Petrus schreibt, das prophetische Wort, die Bibel, ja, das leuchtet uns in die Finsternis dieser Welt, damit wir erkennen, was eigentlich so abläuft. Und darum bin ich begeisterter Bibelleser und Bibelstudierer bis heute, weil ich jetzt schon 27 Jahre das Teil lese und blätter und studiere und immer wieder neu entdecke, wie das Licht hineinscheint in meinen Alltag. Und darum machen wir da auch Gottesdienste. Das ist ein Teil. Wir studieren das Wort Gottes. Wir gehen in die Bibel zum Begreifen. Und ich habe euch, gestern ist ja eben der Bundeshaus, Bundesplatz, jetzt heisst es Up to Faith, ja, Tanzen für Jesus gsi. Da sind wir ein paar hundert Leute gsi, sage ich jetzt einmal. Aber gleichzeitig hat ja eine Demo stattgefunden in Bern. Und darum sind wir vielleicht nicht gestört worden gestern von links, weiss ich, von Linksradikalen, wo wir sonst gestört werden. Weil die sind vielleicht alle dort gsi an dieser Demo, wo für Klimaschutz oder gegen oder für was, das sind über 50, kennt ihr vielleicht, he? Die Greta Thunberg, ja. Sie hat ja ein unglaublich etwas ausgelöst, was mich eigentlich wahnsinnig begeistert, also was mich begeistert, oder? So ein Mensch, der irgendwo auch sehr begrenzt ist durch ihre Krankheit, die sie hat. Sie hat jetzt dort die goldene Kamera bekommen im ZDF. Und wenn das mal googeln lasst, dann staunt man den Bauklötz, was sie dort sagt. Und sie hat ja das ausgelöst, dass weltweit jeden Freitag oder jetzt eben Samstag Zehntausende und Zehntausende von Kindern und Jugendlichen und auch Erwachsenen auf die Straße knablaufen und demonstrieren. Gleichzeitig hat sie es geschafft, was vorher viele nicht geschafft haben, Parteien nicht, dass man ganz breit anfängt zu diskutieren über Themen, eben, was ist jetzt dein CO2-Abdruck, was geht in unserer Welt ab und so, in der ganzen Umweltdebatte. Oder wir stellen uns Fragen, zum Beispiel, dürfen wir noch fliegen? Oder das ist ja vorher überhaupt nicht zur Debatte gestanden, wir sind überall hergeflogen. Da fliegen die doch alle wieder überall her. Aber wir reden da mal mindestens drüber. Oder Fleisch essen, ist das noch, dürfen wir das noch? Oder? Meine Frau und ich, wir haben letztes Mal, als ich gerade krank war, so Fernsehen geschaut, ein bisschen mehr. Mit dieser ganzen Debatte, als ich das gesehen habe, habe ich einfach meiner Frau gesagt, obwohl ich ja sehr gerne Fleisch habe. Ich habe einfach gesagt, das ist nicht wegen den Tieren, die umkommen, sondern wegen der ganzen Chemie, die die einsetzen, dass das so viel Fleisch produziert. Haben wir gesagt, wir essen jetzt einfach weniger Fleisch. Nur noch 6-mal in der Woche. Nein, nein. Das haben wir jetzt wirklich angefangen. Also das hat das, die junge Frau hat das gemacht, aber ich glaube, dass die Antwort auf die Frage, wir merken ja alle, dass auf unserem Planet und auf unserer Erde einiges drunter und drüber geht und alles ein bisschen verschoben wird und wir kommen gar nicht raus. Und ich glaube, dass es nicht nur eine einzelne Tat ist. Die einzelne Tat ist auf jeden Fall gut, von jedem Einzelnen. Wenn er sich das überlegt, was ist meine Verantwortung, die ich gegenüber dieser Welt habe. Und ich glaube, dass es uns Christen gut ansteht, neben dem, dass wir das verkündigen, was Jesus für uns tun hat, auch den Schöpfungsauftrag ernst nehmen, den er uns gegeben hat. Aber ich glaube, dass es nicht eine Tat ist, sondern das System, das dahinter steckt, ein ganz anderes System ist. Und auf diese Spur möchte ich mit euch heute gehen. Wir sind ja bei dieser roten Fadenserie. Was sind die grossen Linien durch die Bibel? Da hinten haben wir ja so ein Booklet. Und wir haben schon einige Linien entdeckt, ja, was so quer durch die Bibel geht. Zum Beispiel haben wir gesagt, jeder von uns, jeder Mensch auf dem Planet ist ein Geschöpf von Gott, in der Ebenbildlichkeit von Gott geschaffen. Das heisst, jeder Mensch, egal welche Hautfarbe, egal woher er kommt und welches Geschlecht und so weiter ist, ein Geschöpf von Gott und der Ebenbildlichkeit. Und darum hat er eine grosse Würde. Das ist so eine Linie. Geht durch die ganze Bibel durch. Ich meine, dass Gott seinen Sohn geschenkt hat, geschickt auf die Erde, hat mit dem zu tun. Ja. Und nachher haben wir aber auch gesehen, es gibt Linien, die schwierig sind. Also zum Beispiel, dass wir alle irgendwo sündbehaftet sind, fehlerhaft sind. Jeder Mensch wieder auf diesem Planet hat Schlagseiten, ist fähig zu vielem, was ganz schlecht ist. Das haben wir auch erkannt als Linie. Und heute möchte ich euch eine Linie vorstellen, wo vielleicht auf den ersten Blick nicht so eine starke Linie gerade erscheint und vielleicht ganz viel anfährt, aber trotzdem dann ganz heftig endet. Und die Linie hat einen Namen von einem Ort, das ist Babylon oder Babel oder auch eine Person am Ende von der Bibel, Neues Testament, Offenbarung heißt es, die Hure Babylon. Also jetzt nicht verschrecken, aber das ist wirklich, das ist der Name am Schluss. Und auf das gehen wir jetzt gerade ein bisschen ein durch die Bibel durch. Wir fräsen ein bisschen durch die Bibel, um zu schauen, was hat das für eine Bedeutung. Ich nenne das Babylon-System. Das ist jetzt, wie ich das nenne, weil ich glaube, es ist ein System dahinter. Und wie stark das den Namen Babylon prägt, merkt ihr, wenn ihr vielleicht einmal bei Google daheim Babylon eintippt. Und dann seht ihr, was für Musik das kommt und dann ist es sehr spannend. Wo taucht in der Bibel das erste Mal der Name Babylon oder Babel auf? Ja? Wie? Genau, bei Athene war, wo Nimrod heisst, er war ein Machtmensch, ganz am Anfang der Geschichte von der Bibel. Und er hatte eine Frau, die hat nach der Überlieferung Semiramis geheissen. Und sie war eine Machtfrau mit grosser Schönheit und verführerischer Gabe. Oder unmoralischer Schönheit, habe ich da geschrieben. Und die haben zusammen einen Turm gebaut und eine ganz grosse Stadt in einer Ebene, wo heute der Irak ist, etwa 160 Kilometer von Bagdad entfernt, haben die einen riesen Turm bauen und haben dann gesagt, oh, habe ich das schon? Wohl auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Und da gibt es unzählige Künstler, die den Turm gemalt haben und sich das vorgestellt haben. Ich zeige euch schnell auf Google Earth, wo das heute liegt und wo der Turm gestanden ist. Jetzt tun wir da nachher so herzoomen. Und da seht ihr, das ist Mesopotamien im biblischen Begriff, heutiger Irak. Da seht ihr den Euphrat. Das kleine Viereckige, das ist die Grabungsstelle vom Turmbau zu Babel. Was ihr rundum seht, ist Babylon, wo man nachher kennenlernt, die Stadt. Und das ist eigentlich mitten im, ja, in der Pampas, würden wir sagen. Ja? Die Schweiz hat wahrscheinlich da x-mal Platz in dem Gebiet, wo das ist. Jetzt zoomen wir wieder raus. Jetzt hat irgendwo Gott da kein Gefallen dran gehabt. Ja? Gott hat das irgendwie nicht gefallen, dass die Menschen einen Turm bauen und ist runtergefahren und hat gesagt, das werden wir jetzt verhindern, in der Dreieinigkeit, in der Mehrzahlform steht das beschrieben und hat allen verschiedene Sprachen gegeben. So dass sie nicht mehr können zusammen kommunizieren und das Projekt haben müssen abbrechen und sie sind zerstreut worden, bis sie sich nur mal gefunden haben, wo alle Französisch können, die 10. Verstehst du? Und dann ist das einfach nicht mehr gegangen, das Projekt. Und für mich war schon immer klar, Fremdsprachen sind ein Gericht von Gott. Also schon bei der ersten Lektion im Französisch habe ich gewusst, das ist irgendwie nicht gut hier. Das ist ein Gericht Gottes, Fremdsprache. Aber es ist spannend, ja, gell, wenn du auf einer App, auf dem Handy, gibt es eine App, heißt Babel, das ist eine Übersetzungs-App. Oder, es geht alles noch ein bisschen auf das Denken zurück von Babel. Habe ich euch den Witz mal schon erzählt, wo Berner die Sprache geholt haben, zu Babel. Habe ich euch das schon mal erzählt? Nein, eben, es war so gewesen, dort in dem 11. Kapitel, wo dann Gott all die Sprachen verteilt hat und so. Irgendwann sind Berner noch dahergekommen. Einfach am Schluss. Und dann, Gott, wir sind jetzt die Letzten, es tut mir leid, es liegt irgendwie bei uns im Blut. Hättest du uns auch noch eine Sprache? Dann hat sich die Dreieinigkeit zurückgezogen zur Beratung. Ist dann wieder vor die Berner getreten und hat gesagt, ja, wisst ihr was, redet doch so, wie wir reden. Ist das nicht ein Kompliment an euch? So eine göttliche Sprache. Aber warum hat Gott das zulassen? Warum hat Gott das gemacht? Es ist doch nicht schlecht, so ein Türmchen zu bauen. Es ist doch nicht schlecht, eine Stadt zu bauen. Was ist da dahinter? Wenn wir jetzt in der Geschichte von der Bibel weiter blättern, dann baut sich die Geschichte von Israel auf. Der Abraham kommt, nachher kommen die Könige, der Saul, der David, der Salomo. Dann lesen wir die Geschichte von Israel, wie sie sich strittet und trennt, wie es zwei Völker gibt. Dann lesen wir aber auch, dass es rundum Völker gibt, dass ein Name auftaucht, eine Grossmacht, die heisst Babylon. Und sie hat einen König, der einen ganz starken Namen hat. Ja, Nebukadnezar, oder? Ist der König. Und das ist eine Weltmacht, Babylon. Und er hat mehrere Anläufe, wo er da Israel erobern will. Einmal schafft er es dann, ja, und entführt ein paar Leute dorthin, ganz zwar die höheren Leute. Der Daniel, genau. Der da links. Und den haben sie dann entführt oder deportiert auf Babylon. Und das ist das Lied von der Boni M. gewesen. Dann sind die dort gehockt, 70 Jahre. Ich habe da noch Psalm 137. Wie sie traurig sind, dass sie entführt oder deportiert worden sind auf das Babylon. By the rivers of Babylon. Warum das Boni M. das gesungen haben, würde man sich erfragen. Dreadlocks oder ja, so die wilden Haare. Sie haben eine Religion, die Rastafari-Religion, die sehr stark mit dem Alten Testament verknüpft ist, die ganz stark auch mit dem Sklaventum noch verknüpft ist. Und da hat man auch im Video gesehen, da geht es auch darum, wir sind in Gefangenschaft von der weißen Kultur. Wir wollen dort weg. Also, es gibt ganz viele Songs, wenn ihr Reggae mal hört, wenn ihr Reggae-Musik hört, hört mal auf Texte, da werdet ihr viel Zion hören, da werdet viel Jesus auch drinnen vorkommen. Also, das ist stark verknüpft. Und jetzt der Nebukadnezar, der große König von Babylon. Der hat Babylon, die Stadt, zu einer riesen Stadt gemacht. Das ist so, also eben, heute haben wir ja auch, was für Riesenstädte, Dubai oder Shanghai oder New York. Das ist irgendwie New York von damals, ist das gewesen, Babylon, grösser als Ninive. Das hat alles übertroffen, ist die grösste Machtdemonstration gewesen zu dieser damaligen Zeit. Und ich zeige euch jetzt, einer hat das rekonstruiert, die Stadt Babylon. Und da kommt jetzt noch mesopotamische Musik dazu. Jetzt könntest du mir draufdrucken auf die Folie, dass sie kommt, Cornelia. Einfach auf die Folie, ja. Genau, man sagt von den Babylonier und von den Sumerer, die sind früher gewesen, dass unsere westliche Zivilisation von denen abstammt. Ja, das ganze Kassensystem und alle möglichen Schriften, die dort entwickelt worden sind. Das blaue Tor, das ihr da seht, das ist das Ischtar-Tor. Das ist im 19. Jahrhundert durch einen deutschen Archäologen, der dort in diesem Gebiet geforscht hat, das sind nur noch Erdhügel gewesen. Er hat in einem Erdhügel so einen blauen Stein gefunden. Und der König Wilhelm II. Oder der Kaiser, der hat ihn unterstützt. Dann hat er einen ganzen Berg von diesen Steinen auf Deutschland schleppen lassen, damals ein Wahnsinnsunterfangen, und hat in Berlin die Steine alle gesiebelt und alles auseinandergenommen und hat das Original-Istatue aufgebaut im Pergamon-Museum heute in Berlin. Also wenn ihr mal in Berlin sind, müsst ihr ins Pergamon-Museum. Und dann laufen wir durch das wirklich Originaltor, wo der Daniel wahrscheinlich auch durchgeschlendert ist. Im Irak hat man dann das nachgebaut. Also da kann man das alles auch besichten, die riesen Stadtdinge. Und jetzt habt ihr das gelesen, am Anfang vom Film, dass der Nebukadnezar, als er das gemacht hat, die Stadt bauen hat, Folgendes gesagt, das ist das große Babel, das ich erbaut habe zur Königstadt durch meine große Macht, zu Ehren meiner Herrlichkeit. Und wenn man jetzt von einem System redet, wo Babylon ist, dann kommt da schon etwas raus von dem. Also der Turmbau zu Babel, wie jetzt das ganz große in Babylon, da geht es um Machtdemonstration, da geht es um Grössenwahn. Der Nebukadnezar hat den Satz ausgesprochen und eigentlich in der gleichen Sekunde oder gerade ein bisschen später hat ihn Gott bestraft dafür. Für den Machtanspruch, den er da gemacht hat. Und da sehen wir ein Bildnis, ein berühmtes Gemälde von Nebukadnezar. Gott hat ihn dann gestraft, 7 Jahre im Wahnsinnsleben. Also er hat 7 Jahre ist dann der Grosskönig umeinander gekrochen wie eine Kuh und hat Gras gefressen auf dem Feld. Das war die Strafe von Gott. Also da gibt es ein System irgendwo, das Babylon-System, wo es um Macht geht, wo Gott immer wieder eingreift und das verhindert. Und das ist sehr spannend in der Bibel, das zu sehen, immer wieder passiert, dass Menschen wollen gross werden, mächtig werden und ein riesiges Ding machen und Gott probiert es immer wieder zu verändern. 500 Jahre oder 600 Jahre nach dem Nebukadnezar kommt ein ganz grosser König auf die Welt. Und der heißt Jesus. Und der Jesus, wenn er auf die Welt kommt, ist ein totaler Kontrasthaber auf dieser Welt. Da kommt ein Gott auf die Welt, ein König von allen Königen, und er kommt nicht in einem Palast auf die Welt, er kommt in einem Stall auf die Welt. Da kommt ein Gott auf die Welt, einer, der alle Macht auf Himmel und Erde hat, und er hat nicht einmal eine Unterkunft, er hat nicht einmal ein Haus, wo er drinnen wohnt. Da kommt wirklich der grösste Machthaber vom Universum auf die Welt, Jesus. Und er baut sein Reich mit 12 Jüngern, wo wir würden sagen, die würden wir nicht rauslesen. Einfache Menschen, Fischer und manchmal auch ganz ein bisschen verrückte Typen, crazy Leute. Und mit denen baut er sein Reich auf. Und dann merken wir in der Bibel die Fäden, was Menschen für Machtsysteme aufbauen wollen und wie Gott ist, so ganz anders, so demütig, so bescheiden, so das, was ich liebe an Jesus. Versteht ihr? Darum bin ich eigentlich Fan von Jesus, weil ich merke, es ist eine andere Macht, die da kommt. Das ist das Lamm Gottes, das zu uns kommt. Wo sich nicht aufblauscht wie ein Pfau, wie Menschen das tun. Gegen Ende der Bibel, in der Offenbarung, in dem Buch, wo der Johannes auf der Insel Patmos Zukunft gesehen hat, gibt es dann 2 Kapitel, wo der Name Babylon wieder vorkommt. Und wieder kommt es vor wie ein Machtsystem. Und es ist die große Hure Babylon überschrieben. Da ist jetzt Jesus. Da sehen wir einen Künstler, der das dargestellt hat, weil als jetzt echte Person und wir lesen da die Verse 1 und 2. Und es kam einer von den 7 Engeln, die 7 Schalen hatten, redete mit mir und sprach, komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben und die auf Erden wohnen, sind betrunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Wer die Hure Babylon ist, da gibt es ganz viele Theorien in der Geschichte. Da war einmal die römisch-katholische Kirche und dann war es wieder irgendein Amerikaner gewesen, oder die Amerikaner schlechthin sind es gewesen. Man liest, dass eben wieder mit dem Namen Babylon zu tun hat. Und jetzt sitzt die Frau, die da die große Hure bezeichnet wird, an vielen Wassern, also an den Handelskanälen dieser Welt. Und alle sind betrunken vom Geist dieser Hure. Alle grossen Machthaber, alle Könige sind betrunken. Und wenn wir die Bibel auch einmal so als persönlicher Ratgeber brauchen, dann das finde ich auch so cool an der Bibel. Aber ich finde, die Bibel gibt uns da wie ein Fenster auf und sagt, hey, vielleicht verstehen wir die Details nicht, aber wir sehen hier etwas in unserer Zeit anwachsen, was mit dem System zu tun hat. Ja, im Kapitel 18, aber das sind die Könige und Machthaber, und jetzt im Kapitel 18, das könnt ihr mal selber lesen, Kapitel 17 und 18, geht das ganze System unter und dann wird offenbar, was es für ein System ist, das untergeht. Und die Kaufleute auf Erden werden weinen und Leid tragen um sie, weil ihre Ware niemand mehr kaufen wird, Ware aus Gold, Silber und so weiter. Der nächste Abschnitt, die Kaufleute, die durch diesen Handel mit ihr reich geworden sind, werden fern abstehen aus Furcht vor ihrer Qual, weinen und klagen. Also, die Bibel sagt, es wird am Schluss ein System geben, wo wie im Grössenwahn verfällt und an diesen Wasser vom Handel sich niederlässt. Jetzt, wenn man das früher schaut, zu dieser Zeit an diesen Wasser, da sind Schiffe gefahren, die haben ein paar Waren geladen und haben dann monatelang gebraucht, bis sie irgendwo gewesen sind. Wir leben heute in einer Zeit, wo der Handel jeden Tag über die Internetkanäle millionenfach läuft. Und wir sind, die westliche Welt, finde ich, ist besoffen vom grossen Wahnsinn, von dem ganzen Handel. Und das hat mich so fasziniert, das zu entdecken, dass wir heute weltumspannende Konzerne haben. Ich denke an Banken, an die Pharmaindustrie. Da wird ja niemand klein sein, die werden alle ganz gross sein. Das geht nicht mehr ohne globales System. Es ist unmöglich mehr. Oder alle werden nur noch grösser und grösser werden und alle Mächte schliessen sich zusammen. Ganz beängstigend ist ja im Moment China, wo die Seidenstraße aufbaut, wieder so einen Handelskanal, oder? Und uns wird es Sturm, wenn wir daran denken, wenn die Chinesen jetzt noch in den Handel einsteigen, was denn abgeht. Und wenn die Bibel davor sagt, dass am Schluss das System von dem Grössenwahnsinn wird zusammenbrechen und alle, die reich werden, daran werden rennen, dass das aufhört, dann sehen wir, dass das System in der Bibel hat, wo Babylon heisst. Was ja auch eben in diesen Versen drinnen steht, das hat ein Schweizer Künstler mal gezeichnet, dass der Gewinn, die Gewinnmaximierung und das Wachstum keine Grenzen kennt. Es ist egal, welchen Preis das Menschen zahlen müssen, Hauptsache der Rubel rollt. Das ist das System Babylon. Und für mich war es so ein Augenöffner gewesen, obwohl ich jetzt nicht genau sagen kann, die Hure Babylon ist jetzt genau das oder das. Ich glaube, das ist ein Weltsystem. Und wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf Greta Thunberg, dann bewundere ich die jungen Menschen von heute, dass sie sich politisieren. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie wissen, gegen welches System das sie kämpfen. Dass wir alle ein Teil von diesem System sind. Und dass sie eigentlich machtlos sind gegen das System. Wo sie die goldene Kamera bekommen, ist sie ja inmitten von so Leuten gehockt eigentlich. Die haben ihr den Preis gegeben. Da sind so viele solche Industrielle dort drin gewesen, die in diesem System drin sind. Also ich möchte euch keine Angst machen, aber ich finde, die Bibel ist ein Augenöffner für die Welt, in der wir drinnen leben. Jetzt gibt es Massnahmen gegen das. Können wir anders leben? Natürlich können wir anders leben. Ich glaube, dass wir als Christen einfach uns entschliessen, die es war. Wenn wir uns von ihm prägen, von seiner Bescheidenheit, von seiner Demut, von seiner Sanftmut, dann hat das einfach Auswirkungen auf unser Sein, auf unser Denken und unser Sehen von dieser Welt. Es hat immer Bewegungen gegeben unter den Christen. Ich sage jetzt da Täufer oder Waldenser oder wie die alle geheißen haben. Sie haben ganz anders gelebt als andere. Es hat aber auch immer wieder Bewegungen unter den Christen gegeben, die nur eins gemacht haben, gross werden, grosse Kirche, Macht. Auch da ist Babylon manchmal reingefallen. Das Zweite, was ich aufgeschrieben habe, Gottes Wort studieren, näher der Bibel sein, das prägt uns, es gibt uns einen offenen Blick auf das, was wirklich läuft auf dieser Welt. Auf Grösse verzichten, das ist jetzt noch ein schwieriges Wort. Was ist jetzt gross, gell? Wo hört es auf und wo fährt es an? Aber das Volk Israel hat etwas eingeführt, hätte sollen etwas machen, das ist beschrieben im Alten Testament. Die haben ja alle Familien, oder Stämme, haben ihr Land gehabt. Und dann haben sie dürfen andere Länder dazukaufen oder so. Und dann sind sie auch immer grösser geworden. Aber im 50. oder im 49. Jahr hat es ein Jubeljahr gegeben, wo sie alles haben wieder müssen zurückgeben. Das hat auch das Volk Israel nie geschafft. Das haben sie nie können umsetzen. Aber man merkt, dass Gott jetzt gesagt hat, hey, das bigger und grösser und immer grösser, das ist nicht in meinem Sinn. Das ist interessant, dass er das in der Bibel steht. Denn Bescheidenheit, und da muss ich sagen, hey, da müsste ich jetzt noch ganz einen Haufen lehren. Aber ich glaube, die Bibel prägt uns zur Bescheidenheit. Und es fällt mir noch schwer, in dem System, wo wir drin leben, bescheiden zu sein. Das könnt ihr mir glauben. Aber das ist ein Mittel gegen. Denn der Medienkonsum, ich bin ein Medienkonsument, ich gebe es zu, kenne mich schuldig. Aber trotzdem die Klarheit im Denken zu haben, dass das System Babylon, wo immer sagt, grösser, schneller, immer, bitte leset viel Bibel als Gegenkontrast. Das prägt euch einfach anders. Hingegen, wenn ich immer 20 Minuten und Blick am Abend, da gibt es glaube ich nicht mehr, aber sonst lese, dann werde ich ja von dem immer antreiben. Kavat bei dem Babylon-System. Dann der Zätige, das ist etwas, was ich auch noch nie so entdeckt habe wie jetzt da. Das hat auch Gott im Alten Testament eingeführt. Schon Abraham hat den Zehnte von seinem Vermögen gegeben nach Gottes. Und ich danke vielen von euch, die das wirklich machen. Ja, ohne, dass wir da nicht kontrollieren, aber viele von euch machen das. Aber für mich ist das sehr schmal im Zusammenhang mit dem System klar geworden. Weil ich Gottes gebe, dann schlucke ich meistens ein bisschen leer. Wenn ich es dann mal 12 im Jahr aufrechne, dann schlucke ich noch mehr. Und ich merke, wie das System, ich gebe da opfere ich etwas. Ja? Teilen und schenken und grosszügig weitergeben und so, wie Gott, wie Anna das gesagt hat, wie Gott das macht. Ich bin fertig. Es hat mich einfach fasziniert. Ich bin eigentlich auch nicht auf dieser Spur gewesen. Eigentlich wollte ich eine Geschichte erzählen von Babylon und von Israel. Und bin darauf gekommen, dass das wirklich ein System ist. Und im Moment entfaltet sich das vor unseren Augen. Und Bibelleser sind wirklich top aktuell unterwegs. Auch wenn wir es nicht einordnen können. Wir möchten hier gerne gemeint sein. Und das ist mein Wunsch, ich habe das im Vorwort geschrieben. Ich glaube, wenn dann das Babylon anfängt zusammenbrechen, dann werden Menschen wieder Gott mehr suchen, hoffe ich wenigstens. Und ich hoffe, dass wir hier eine Rettungsstation oder eine Anlaufstation in Königs aufbauen, wenn das dann anfängt, wirklich hudeln, dass da ein Ort ist, wo man den richtigen König kann kennenlernen kann, den König, der unser Herz erobert hat. Und das wünsche ich mir sehr, dass mir das bleibt und dass wir da vorwärts geht mit dieser Vision. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass du so ein anderer König bist als alle Machtmenschen auf dieser Welt, von dem Babylon-System. Danke, dass du so anders bist und du hast unser Herz erobert, du hast unser Herz eingenommen. Und Jesus, wenn ich jetzt sage, ich möchte so sein wie du, ich merke gerade, dass das wahnsinnig schwierig ist, weil ich durch und durch Mensch bin. Aber ich bitte, dass die Lammesart, die andere Art, mein Leben prägt. Dass es uns nicht umgeht, gross zu werden und big zu sein und einen riesen Namen zu haben und berühmt zu werden. Sondern dass es uns darum geht, deine Liebe zu leben, weiterzugehen. dein Wort zu verstehen, deine Gedanken. Und ich möchte dir danken für die Offenbarung von der Bibel, dass sie so top aktuell ist, dass wir immer wieder erkennen und machen uns bereit als Christen, wenn die Zeit kommt, wo das System ins Wanken kommt, wo die Wasserläufe nicht mehr laufen, wo die Kanäle zu sind und wo eine grosse Traurigkeit wird über die Welt kommen. Lass uns Hoffnungsträger sein in dieser Welt von einem ganz anderen System, einem Jesus-System. Präg du uns, Jesus. Du bist ein dienender König, ein dienender Herr. Und lass uns auch Diener werden von dieser Welt. Segne du auch die jungen Menschen, Herr, die vielleicht nicht einmal genau wissen, warum sie es machen, aber sie machen es, sie gehen auf die Straße und kämpfen gegen das System, das unseren Planeten zerstört. Du sie du segnen. Schenke, dass das Frucht bringt, dass Menschen ja, darüber nachdenken, wo sie drinnen leben. Ich danke dir für die jungen Menschen, die das machen. Amen. The Servant King, singen wir jetzt, der dienende König, dem folgen wir nachher.
From heaven you came, helpless babe. Entered our world, our glory veiled. Not to be served, but to serve. And give your life that we might live. This is our God, the servant king. He calls us now to follow him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant king. The garden of tears, my heavy load he chose to bear. His heart with sorrow was torn. Yet not my will, but yours, he said. This is our God, the servant king. He calls us now to follow him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant king. See his hands and his feet, the scars that speak of sacrifice, hands that flung stars into space, to cruelness surrendered. This is our God, the servant king. He calls us now to follow him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant king. So let us learn how to serve, and in our lives enthrone him. Each other needs to prefer, for it is Christ we're serving. This is our God, us now to bring our lives as a daily offering of worship to the servant King. This is our God, the servant King. He calls us now to follow Him, to bring our lives as a daily offering.